Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir hier, wie immer, unser Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, moin Niklas.
Nach dem 3:4 beim FC Bayern und vor dem 6-Punkte-Spiel, Abstiegsfinale, wie auch immer, gegen den VfL Bochum, was sagt uns dieses Bayern-Spiel? Es ist ja irgendwie bis zur 60. Minute, würde ich mal sagen, vielleicht nicht das Erwartete, aber doch das Befürchtete oder zumindest irgendwie Eingepreiste. 0:4 in Rückstand, dann kommt der Anschluss, kann man es nicht nennen, ein Treffer zum Verkürzen, dann passiert eine ganze Reihe nichts und in der Nachspielzeit kommt Holstein dann nochmal ran. Irgendwie eine merkwürdige Konstellation zum Ende raus, dass man sogar vielleicht noch die Chance hat, was mitzunehmen. Bayern sich da ein bisschen zum Sieg zittert.
Ja, hat ja die internationale Expertenriege festgestellt, wenn es noch 5 Minuten länger gegangen wäre, dann wäre zumindest noch ein Unentschieden wohl drin gewesen für Holstein. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ich würde deine Aufteilung des Spiels da oder deine Einteilung des Spiels noch um eine Sequenz erweitern. Das ist nämlich die Anfangsphase, in der Holstein wirklich mit guten und klugen Umschaltspiel Chancen kreiert hat, dass sie zumindest, also dass sie sogar hätten in Führung gehen können mit 1:0. Eine gute und eine sehr gute Chance waren dafür vorhanden. Und dann können sie nach dem 0:1 Rückstand durch Luis Holtby auch noch mindestens zum Ausgleich kommen, der da eine Großchance hat liegen lassen. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu, wenn natürlich die Kritiker, die zu Holstein sich geäußert haben, sagen, naja gut, diese 3 Tore waren zwar Zeugnis einer wunderbaren Moral, aber sind auch nur deshalb zustande gekommen, weil Bayern im Gefühl des sicheren Vorsprungs oder des komfortablen Vorsprungs die Zügel haben schleifen lassen. Also ich bin kein Freund von solchen Einschätzungen. Deshalb muss man eben klar sagen, sie hätten noch in Führung gehen können und sie hätten zumindest den 1:1 Ausgleich erzielen können. Ne?
Ja, also vor allen Dingen die Chancen wahrscheinlich, an die du denkst, da von Phil Harris aus kurzer Distanz da neben das Tor schiebt nach, ich weiß gar nicht, Becker-Hereingabe
oder Torhüter-Hereingabe.
Und dann Holtby, der ja Neuer schon überwunden hat, sozusagen mit seinem Abschluss, der auch ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam, weil der Ball da ein bisschen durchrutscht.
Ja, Gibovic schlägt am Ball vorbei, weil er den falschen Fuß zum Einsatz bringen will. Aber deshalb kam Holtby dann trotzdem frei und dann stehen drei Spieler vom FC Bayern auf der Torlinie und Holtby trifft leider einen davon, anstatt ins Netz.
Ja.
Wenn du bei Bayern was holen willst, musst du solche Sachen vorne nutzen. Zu den Aktionen hinten kommen wir noch gleich. Was aber unabhängig von allen Vorkommnissen, was man konstatieren muss, ist, dass man das überhaupt sagen darf, kann. Dass das nicht völlig schwachsinnig ist, wenn du bei Bayern was holen willst. Und Holstein hätte an diesem Tag was holen können, bei optimalen Verlauf der Dinge.
Ja, das stimmt.
Das finde ich schon einigermaßen erstaunlich.
Das stimmt. Und trotzdem ist es auf der anderen Seite ja so, dass du dich eigentlich auch nicht beschweren darfst, wenn der Rückstand noch höher ist als 0:4 in der Phase. Ne? Du machst am Anfang die Chancen nicht, dann kriegst du das zweite Gegentor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dann direkt mit Wiederanpfiff quasi das dritte, irgendwie nicht aufgepasst und dann als das vierte fällt, ich glaube so 52. Minute oder sowas, denkt man schon wieder, oh, jetzt geht's schon wieder irgendwie dahin.
Ja, und da wäre Holstein ja nicht die erste Mannschaft gewesen, der das so ergangen wäre in der Allianz Arena. Da gab es ja auch schon von unserem Nordkonkurrenten HSV unschön eine Erinnerung, die da richtig einen auf die Mütze gekriegt haben und das hätte nach dem 0:4 deutete vieles darauf hin, denn andere Mannschaften lassen sich dann gehen oder nicht mal willentlich, sondern sind einfach müde, Widerstand zu leisten gegen diese Übermacht. Genau das ist bei Holstein nicht passiert. Auch da sagen jetzt viele, oh, Bayern hat da nicht mehr ernst gemeint. Also ich mag diese Einschätzung nicht gerne. Ne? Also ich nehme das, was ich da sehe. Und das fand diese Widerstandskraft und sich da nicht dem Schicksal zu ergeben, dass es in einer brutalen Abreibung da endet, das fand ich auch, das war gut.
Ja, es ist das, was wir ja auch schon gesagt haben. Ne? Also wenn die Gegner mal eine Phase irgendwie ein bisschen weniger Prozent auf den Platz bringen, warum auch immer, ob sie es jetzt schleifen lassen oder ob es einfach in der Phase nicht so klappt oder wie auch immer, gibst du Holstein ein bisschen was, dann greifen sie auch zu. Ne? Mhm. Also dann ist Holstein da, dann sind sie in der Lage, Tore zu machen und dass die Moral stimmt, haben wir jetzt nicht zum ersten Mal gesehen.
Ja, genau.
Es ist halt nur dann immer die Hypothek der vorhergehenden Spielzeit, die dann da meistens zu hoch ist.
Jetzt nehmen wir mal das 0-1 da aus Kieler Sicht mal weg. Da, auch das hätte man natürlich besser verteidigen können, aber der Angriffszug der Bayern war gegen eine in der Situation leicht ungeordnete Holstein-Deckung. Der war auch schon ganz gut, dass man da Musiala am Ende der Kette da vergisst, dass der 8 Meter vor dem Tor völlig blank steht. Da hätte vielleicht einer eher erkennen müssen oder so. Gut, schwamm drüber. Also sinnloser waren die Fehler vorher. Mhm. Vor dem 0-2 fängt der Schiedsrichter an, erstmal den ersten Fehler der Kette einzuleiten, indem man an der Mittellinie Sekunden vor dem Pausenpfiff keinen Freistoß pfeift, als Upamecano gegen Harris unterläuft beim Luftkampf, und das war ein klarer Freistoß. Also, und dann wäre Feierabend gewesen mit der ersten Halbzeit, der sieht die Situation ganz anders aus. Oh, Holstein dann, warum hat er nicht gepfiffen? Und dann lässt Bayern noch einmal die Kugel nach vorne rollen. Timo Becker und Lasse Rosenboom, die sich da als Halbverteidiger der Dreierkette rechts und rechter Schienenspieler defensiv sich das gut eigentlich grundsätzlich ganz gut aufgeteilt haben, obwohl Coman wirklich einen sehr, sehr guten Tag hatte. Aber in der Situation stehen sie beide nebeneinander im Strafraum, anstatt sich versetzt zu positionieren. Mhm. Merkt irgendwann, glaube Lasse Rosenboom auf Hinweis, rückt dann wieder raus. Dann macht Coman einen kurzen Antritt, der jetzt aber auch nicht so super rasant war, aber immerhin hat gereicht, flankt rein. Und dann gehen alle Holstein-Spieler auf die Torlinie zurück und lassen Harry Kane 5 Meter vorm Tor alleine stehen. Ja, das sollte man dann eher nicht machen. Hat man ja auch gesehen, was dabei rausgekommen ist, direkt nach der Pause. Ein Steilpass auf Coman, der irgendwie aussieht, als wenn der, aber Timo Becker war irgendwie in der Situation leicht desorientiert.
Ja, irgendwie noch nicht richtig da, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, direkt, war wohl noch ein bisschen in der Kabine oder so, in der Pausenkabine. Also jedenfalls kommt der tatsächlich durch und flankt und dann wieder Coman-Flanke und dann steigt da Harry Kane 8 Meter vor dem Tor hoch und schüttelt Marco Comenda, seinen Bewacher, da ab wie so eine lästige Fliege. Das war internationale Klasse gegen einen Bundesliga-Aufsteiger. Der Marco Comenda rutscht auch noch unglücklicherweise ein bisschen weg. Ja, und dann köpft er den rein. Das ist dann eben die Klasse und die Qualität eines Harry Kane. Ich glaube, da gibt es in der Bundesliga gar nicht so viele von, die aus der Situation das Ding aber auch so. Das war ja keine scharfe Flanke, das war ja so eine softe eher, und die dann den Ball dann mit dem Kopf so zu platzieren, dass unser Torwart da, Timon Weiner, wirklich keine Chance hatte. Also es war schon irre. Ja, und vor dem 0-4, da müssen wir gar nicht drüber reden, irgendwie kann man alles sowieso schon vorher besser verteidigen, aber dann schlägt da Louis Holtby im eigenen Strafraum über den Ball, vielleicht auch in der guten Absicht, da nicht einen heranstürmenden Bayern-Spieler zu treffen und es dann Elfmeter gibt. Aber wie man es dann macht, zeigt dann Serge Gnabry, der genau den Ball in gleicher Höhe annimmt und den dann mit Selbstvorlage dann verwandelt und Bruchteil einer Sekunde vor Marco Comendas Kopf den Ball trifft. Gut für Marco Comenda vielleicht, aber schlecht für Holstein, weil das Ding landet dann natürlich technisch fein gemacht im Netz. So, das ist so ist es. Und
Ja, das ist halt die individuelle Qualität, ja, die du auch nicht zu 100% über eine gesamte Spieldauer ausschalten kannst. Ne? Du kannst das, die Wahrscheinlichkeiten verringern, dass dadurch was passiert, aber du kannst nicht alle Momente immer wegverteidigen.
Nein.
Das ist klar. Und Harry Kane, also 50 Spiele, 55 Tore, das hat vor ihm auch noch keiner geschafft.
Der, schon Phänomen,
der Einzige, der da rangekommen ist, war Erling Haaland mit 50 Toren in 50 Spielen tatsächlich, aber auch den hat Harry Kane nochmal getoppt. Ich glaube, auf Platz 3 tatsächlich Uwe Seeler. Etwas in der Mitte 40, wenn ich es richtig weiß. Also das ist einfach wahnsinnig stark. Und genauso ist das von Gnabry dann auch einfach total stark gemacht. Ne? Und das ist auch alles okay, du kannst es nicht alles verteidigen und trotzdem hast du halt in diesen Situationen auch immer das Gefühl, es passiert halt so, weil Holstein individuelle Fehler macht oder halt nicht ganz auf der Höhe ist. So, ne? Und dann auch Timo Becker, also nach vorne 2 Assists, alles gut. Ne? Und das hat meistens ja auch, wie du gesagt hast, super funktioniert, aber eben in 2 entscheidenden Momenten halt nicht da gewesen so richtig. Und das ist dann wieder das Gleiche, wie wir es hier Woche für Woche irgendwie predigen. Ne? In den entscheidenden Momenten nicht aufmerksam genug, nicht konsequent genug und dann schlicht einfach nicht gut genug.
Ja, du, wenn du in München, sag ich mal, bei einer etwas weniger individuell fehlerhaften Abwehrleistung liegst du vielleicht bis zur 60. oder 65. 0-2 hinten. Musst natürlich auch einen guten Torwart haben, das war Timon Weiner absolut. An dem Nachmittag. Das hat gepasst. 2-3 schöne Paraden gemacht und auch ansonsten einen sicheren Eindruck hinterlassen. Dann liegst du 0-2 hinten. So, und dann fängt es an, interessant zu werden, nach hinten raus. Weil dann rattert es auf einmal selbst in den Köpfen bei Bayern, erinnern sich an Leverkusen. Was ist jetzt hier wieder los? Wollen die jetzt wieder genauso einen Quatsch hier veranstalten, die Störche hier aus dem Norden da, dem kleinen Land zwischen den Meeren, was ansonsten kaum richtiges zustande bringt, wie Bayerns Landesvater Söder immer mal wieder gerne urteilt, aber soll er ja glauben, was er will. Das hätte ich mir gerne angesehen dann. Ne? 0-4, denkst du denn, ja, und dann ist die Endphase, haben wir drüber gesprochen, wunderbar nochmal gemacht. Mit Doppelpacker Steven Skripski, den wir gestern dann zum Gespräch nach dem Training mit Laola erst nochmal gebührend gefeiert haben, was für ihn natürlich im Nachklang dann die einzig angemessene Reaktion der Journalisten war.
Ja, das ist selbstverständlich. Wer Steven Skripski kennt, weiß, dass er auf der Typ ist, der sowas erwartet.
Ja, dringend. Ne? Ja, hat er auch schon geguckt, als er die Treppe hochgestiegen ist zu unserem Platz und dann haben wir natürlich auch Laola, ne, was soll's. Das gehört sich einfach so.
Ja,
ne?
So ist es. Ja, vorher auch. Ein schönes Tor von Porat, ne? Ja, das 1-4 wunderbar gemacht. Skripski dann auch in vor allen Dingen das dritte, das ist halt das, was du brauchst. Dranbleiben in der Situation, ne? Ja. Arp scheitert an Neuer. Skripski dann so im Fallen verwandelt ihn. Und gibt sogar Manuel Neuer noch die Chance, den Reklamierarm auszupacken. Mhm. Das muss man auch erstmal schaffen in München.
Ja.
Dass Manuel Neuer überhaupt gezwungen ist, den Reklamierarm zu heben.
Ja.
Weiß auch nicht, wo er da abseits gesehen haben will, aber es ist einfach Standardverfahren.
Der Manu ist auch nicht mehr der Jüngste. Da sieht man schon mal ein bisschen was es vielleicht gar nicht
ist. Das ist auch eine Form von Respekt, aber.
Ja, sich natürlich.
Sich erarbeitet.
Ja, klar.
Von Kollege Neuer.
Ich habe auf die Uhr geguckt, sind noch 45 Sekunden. Scheiße, können wir noch was drehen? Die kommen noch mal.
Ja, genau so. Muss man sich verdienen. Den Reklamierarm muss man sich verdienen.
Ja, das nützt nichts. Komplett richtig.
Ja, aber es ist, also du hast gesagt, Weiner auch klasse Paraden, tolle Flugparaden, alles gut. Hat er ja vorher auch gesagt, er muss mal wieder für sich selbst auch irgendwie mal wieder einen schweren Ball halten. So, das hat er gezeigt, dass er das kann.
Kriegst du in München natürlich auch in aller Regel gute Gelegenheiten dafür.
Genau,
ne?
Gut sich auszuzeichnen. Mhm. Gegentorflut einzudämmen hat nicht funktioniert. Also wir hatten vorher gesagt, dieses Bayern-Spiel ist ein Extra sozusagen, ein Bonschi vielleicht irgendwie in dieser Saison, richtig entscheidend wird es jetzt.
Ja.
Klar kannst du am Ende sagen, mit ein bisschen Glück hätte und so, ist egal, die Punkte sind weg, so abhaken, weitermachen. Denn es hat sich nichts geändert eigentlich. Nee. Ne? Also es ist genau, sowohl punktetechnisch nicht, als auch von den Erkenntnissen, die man gewinnen konnte und der Einschätzung über Holstein. Es hat sich nichts geändert. Also die Moral bei Holstein stimmt absolut, das wussten wir vorher. Die Defensive ist phasenweise oder situativ nicht auf der Höhe, das wussten wir auch. Holstein kann kicken und Tore schießen, das wussten wir auch vorher. Die Bayern sind nicht der Maßstab und jetzt gegen Bochum wird es wichtig.
Ja, und dann so ein bisschen was Neues gab es dann ja doch noch in München, taktisch zumindest. Mhm. Und zwar die Dreier gegen den Ball-Fünferkette hinten ist, und die Spieler davor sind ein bisschen anders aufgezogen worden als in den anderen Spielen. Soll heißen, rechts haben Lasse Rosenbohn als defensiver Schienenspieler und davor Finn Porat aus der Halbposition, aber mehr über den Flügel, sich noch zusätzlich unterstützt. Auf der linken Seite waren das John Tolkien und Dominik Jaworczyk. Und der Ansatz von Trainer Marcel Rapp war vor dem Spiel, hat er ja auch schon gesagt, Geschwindigkeit über die Flügel. Und das könnte auch das Rezept für die Restsaison sein. Mhm. Denn vieles wird über die Flügel entschieden, sowohl zu Ungunsten, also wenn der Gegner dazu Angriffszügen kommt, als auch, das ist fast noch wichtiger in dem Zusammenhang, als auch die eigenen Angriffe zu inszenieren. Und da bin ich mal gespannt, wie das strategisch die nächsten Spiele aussieht. Speziell das Spiel gegen den VfL Bochum jetzt.
Ich muss dazu nur sagen, vorher war es ein bisschen gestaffelter, ne? Also genau. Waren vor allen Dingen die Offensiven etwas weiter eingerückt.
Mehr auf den
Halbraum. Sozusagen mehr im Halbraum, genau. Jetzt war es wirklich als Doppelschiene sozusagen.
Ja, genau.
Ja, kann gegen Bochum natürlich auch funktionieren. Denn es hat sich ja auch gezeigt in den letzten Spielen, dieses Umschaltspiel von Holstein ist ja mehr und mehr zur Stärke geworden tatsächlich.
Also, genau. Und auch das ist dann die nächste Frage, die wir jetzt natürlich auch nicht beantworten können, aber die kann man ja dann am Sonntag beobachten, ab 15:30 wird Holstein wieder aus einer defensiveren Grundhaltung agieren oder wollen sie, was ja in aller Regel nicht der Fall ist, das Spiel mehr selbst kontrollieren, also kontrollieren sowieso, aber mehr selbst bestimmen, sprich gerät der Ballbesitz wieder mehr in den Fokus, weil der VfL Bochum wird mutmaßlich nicht mit einer Angriffsmaschinerie hier strategisch antreten wollen. Jetzt stellt man sich mal vor, beide haben, wie die Herangehensweise ist, mag unterschiedlich sein, aber beide haben die gleiche Intention und wollen sich erstmal das eigene Tor sichern. Ist dann der Schiedsrichter im Mittelkreis, der den Ball hat? Wer mag das dann noch sein?
Ja.
Wir werden das beobachten. Also kann ich jetzt auch überhaupt keine Prognose. Also ich würde tatsächlich, auch wenn es ein Heimspiel ist, ich würde mutig, aber kontrolliert mutig zu Werke gehen. Ja, ich würde etwas defensiver.
Das ist vielleicht auch ein bisschen die Frage, bei wem liegt mehr Druck und mehr, also jetzt nicht nur Druck in Sachen Abstiegskampf, sondern Druck, das Spiel machen zu müssen, diesen Sieg unbedingt haben zu wollen, zu müssen. Im Prinzip gilt es für beide, also das, um realistische Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren, musst du dieses Spiel gewinnen. Trotzdem glaube ich, dass Bochum aufgrund der Historie, des Selbstverständnisses und so weiter, da vielleicht doch noch mehr Druck hat, wirklich da was machen zu müssen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, es wird nicht an diese 75% Ballbesitz Bayern rangehen,
nee.
Aber könnte mir schon vorstellen, dass Bochum die Mannschaft ist, die gezwungenermaßen ein bisschen mehr machen muss.
Naja, die Ausgangsvoraussetzung ist ja völlig klar. Also wenn du gewinnst, das ist gut fürs Punktekonto und für die Moral, aber erreicht hast du damit noch gar nichts. Es sei denn, Heidenheim verliert in Freiburg,
genau, das
dann
ist nämlich
bist
das,
du auf einmal auf dem Relegationsplatz. Ja. Aber wir haben ja gelernt in den ganzen Jahren, dass wir nicht auf die Nachbarplätze, zumindest nicht zu offensichtlich auf die Nachbarplätze gucken. Ein Auge ist natürlich immer darauf gerichtet. Nein, offiziell gar nicht. aber nochmal, du kannst, da lockt was, aber ist doch nichts erreicht. Wenn du aber verlierst, ich glaube, ganz ehrlich, dann war's das.
Ja.
Dann war's das. Da sind dann immer noch genug Spiele. Wir haben jetzt den 21. Spieltag, glaube ich, oder sowas.
Ja.
Aber ich glaube, das ist so ein Knicker für die Moral. Irgendwo.
Das ist es nämlich, weil dann geht Bochum halt auch vorbei.
Ja.
Ne? Holstein wäre dann Tabellenletzter. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Sie waren von Spieltag 3 bis 5, waren sie schon mal Letzter. Da allerdings nur wegen des schlechten Torverhältnisses aus dem Bayern-Spiel dann. Als sie dann den zweiten Punkt geholt haben, dann konnte Bochum nicht mehr Schritt halten sozusagen, wenn man das in diesem Schneckenrennen um den Relegationsplatz mal so bezeichnen möchte. Seitdem eben nicht mehr Letzter. Aber das wäre jetzt zu dieser Saisonphase, glaube ich, schon ein Schlag ins Kontor.
Das befürchte ich
auch. Und das kann dann wirklich für den Kopf die Punkte, ne, wie du sagst, genug Spiele, Punkte spielen dann eigentlich keine Rolle. alle, aber es ist wirklich, dann ist man letzter, dann ist jetzt Bochum, hat so eine kleine Serie gehabt, ne? Also zu Hause, muss man dazu sagen, denn auswärts war das gar nichts.
Nee.
Alles verloren, bis auf einen Punkt bei Union Berlin, wo man ja noch nicht weiß, könnten noch drei draus werden, das ist ja noch in der Berufung da, dieses Protestverfahren wegen Feuerzeugwurf.
Aber ja, gerade weil du es erwähnst, das ist natürlich auch noch so eine Komponente, die das Spiel eigentlich noch so ein bisschen Pfeffer in die Veranstaltung als Würze reinbringt. Es ist natürlich die Frage, wenn man sich Patrick Ehrers beispielsweise anguckt, der eine Gehirnerschütterung im Training oder Spiel, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo er die erlitten hat, vor Wochen schon. Und dann gibt es ja dieses berühmt-berüchtigte Concussion-Protokoll. Das heißt, da wird genau medizinisch beobachtet, ob da nach einer Gehirnerschütterung, ob es da weitere Folgen gibt und so weiter und so weiter. Und der ist jetzt gestern, ich habe ihn das, vielleicht war er letzte Woche schon im Training, kann ich nicht genau sagen. Also ich habe ihn gestern das erste Mal wieder gesehen beim Training, nicht im Mannschaftstraining, ein bisschen Lauftraining und so weiter und so weiter. Das heißt also, hier wird es stringente durchgezogen. Der Keeper vom VfL Bochum in dem besagten Spiel gegen Drewes bei Union Berlin wird da nach einem Feuerzeugwurf, was schlimm ist und durch nichts zu entschuldigen oder gar zu tolerieren oder sonstiges, aus dem Union-Block, sinkt zu Boden, wird von zwei Sunnis aus dem Stadion begleitet zum Krankenhaus, wird erklärt, dem war schlecht, der schwindelig, alles Mögliche, also alles Indizien, sag ich mal, als habe ja auch mal im Rahmen des Sportstudiums zwei Semester Sportmedizin studiert, war nicht so oft da, aber habe meinen Schein da gemacht, ne? Also dass man nur mal an der Stelle, deshalb bin ich schon ein bisschen bewandert in diesen Dingen. Ne?
Doktor Absentatis, Andreas Geidel.
Wie bitte?
Doktor Absentatis, habe ich gesagt, Andreas Geidel, abwesend.
Ja, meinetwegen.
Mit Latein ist auch nicht so sehr.
Absinth habe ich sonst
nicht. Absinth, ja.
Habe ich irgendwie anders in Erinnerung, ja, aber egal.
Lassen wir das.
Jedenfalls geht ins Krankenhaus und drei Tage später ist er wieder im Training oder vier Tage später und eine Woche später kann er wieder spielen. Ganz ehrlich, also das ist irgendwie schwer nachvollziehbar.
Ja, es ist eine schwierige Geschichte insgesamt. Ja. Ne? Also man möchte da auch niemandem irgendwie was unterstellen.
Nein, aber es ist seltsam.
Aber es ist ein bisschen merkwürdig alles, diese ganze Melange und auch diese Protestverhandlung und dann jetzt, dass sich Vereine, ja auch Holstein, dann diesem Protest anschließen und das ist alles irgendwie, finde ich, ist eine komische Geschichte.
Naja, das ist ausgelöst, sag ich mal, durch das Urteil, das natürlich juristisch auf äußerst wackeligen Beinen steht und dass man sich da als im Abschiedskampf beteiligte Mannschaft wie Holstein oder Pauli oder sowas, dass man sich dann an so einem Gegenurteil oder eine Revision interessiert ist und da versucht auch proaktiv zu handeln, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
Ja, verständlich ist das. Das so meine ich das nicht.
Ein paar Mark 50 irgendwie. Ja, ne? Und das wäre natürlich Obersünde, wenn durch so eine Geschichte da irgendwie sportlich derartig Entscheidendes mit beeinflusst werden würde. Ne? Wobei, das ist auch wieder ein schönes Ding. Fand ich irgendwie ganz gut. Trainer Marcel Rapp hat auf die Frage, was Druck eigentlich bedeutet in einer solchen Situation. Wir haben es ja eben angesprochen, welche Konsequenzen verschiedene Ergebnisse hätten haben können, hat er gesagt. Das ist natürlich Klassenerhalt, wollen wir alle. Ist ja, da braucht man ja gar nicht zu erwähnen. Aber wenn es denn nun der Abstieg sein soll, ne? Er hat in seiner aktiven Laufbahn irgendwann mal beim damaligen Drittligisten SC Pfullendorf gespielt. Ne? Jetzt mag man schmunzeln, das liegt da irgendwo in der Nähe vom Bodensee, ne? Kennt sowieso keiner hier im Norden, ist auch nicht schlimm. Sind auch von der Fußballlandkarte ein bisschen verschwunden in den Niederungen der Verbandsliga oder sonstiges. Egal, jedenfalls war es damals noch so ein einigermaßen aufstrebender Verein. Und dann ging es für die auch im Abstiegskampf zur Sache. Und das sagt er, deshalb glaubt er, Abstiegskampf auch ganz gut zu kennen und was das mit den Spielern und mit Trainern und der Öffentlichkeit so macht. Vielleicht nicht in dem Maße, wie es dann in der Bundesliga der Fall ist, aber zumindest in der Tendenz. Und sagt er, ein Abstieg aus der damaligen dritten Liga in die vierte Liga, das war Existenzvernichtung. Mhm. Da war in der vierten Liga dann nichts mehr mit Abfederung durch irgendwelche Anschlussverträge. Da war Feierabend, da gab es kein Geld mehr. So, und das ist dann vielleicht doch noch ein anderer Schnack. in anderen Dimensionen sicherlich, aber ob ich jetzt, sage ich mal, mein fürstliches Bundesliga-Gehalt auf Existenzminimum gerichtetes Zweitliga-Gehalt abgesenkt wird, ist vielleicht dann zumindest situativ auszuhalten.
Ja.
Ich hoffe ja, ja. nicht, dass da jemand in den Abgrund stürzt irgendwie. Ne? Das ja. wäre traurig und dann müssten wir natürlich hier zu einer Sammelaktion aufrufen irgendwo, soll sich dann melden irgendwie. Ne? Nein, Scherz beiseite, es ist natürlich blöde, man will, aber es ist jetzt wirklich, das hält sich noch im Rahmen.
Ja.
Gerade für so einen Verein wie Holstein Kiel,
ja, absolut.
Das ist dann vielleicht, wäre das bei Bayern München oder Borussia Dortmund, wäre das eine andere Nummer oder sowas. Ne?
Und Bochum jetzt ja zum Beispiel auch, also die sind seit ein paar Jahren jetzt wieder in der Bundesliga, aber die vor nicht allzu langer Zeit auch in der zweiten Liga gespielt. Also das, ne, das ist, die haben jetzt auch keine aufgeblähten Geschäftsstellenapparate oder sonst was.
Also, ja, natürlich gehen auch da dann vielleicht die ein oder andere Planstelle geht flöten oder sowas. Das ist dann traurig für den entsprechenden Mitarbeiter, aber ich sag mal, das hält sich dann wirklich im Vergleich zu dem Beispiel, was ich eben, wo ich eben den Trainer zitiert habe, ist das dann auffangbar, sagen wir mal so. Und dass Bochum schon mal in der zweiten Liga gewesen ist, erinnern wir uns alle noch an das Eberstein-Spiel. Weißt du noch? Eberstein? Der Ersatzspieler, also Auswechselspieler von Holstein, die sich da hinter der Torlinie beim Bochumer Tor warm gemacht haben.
Eberwein.
Eberstein, sag wie kommt der noch? Eberwein, ja. Eberwein-Spiele.
Ja, natürlich.
Mhm. Das war doch genial, echt. Sowas sollte dann am Sonntag vielleicht besser nicht passieren.
Ja, nee, lieber nicht. Michael Eberwein.
Ja. Sowas. Schuss geht vorbei.
Schön gestoppt im Feld.
Im Feld als beim Warmmachen. Und völlig überrascht gibt es dann auf einmal Elfmeter für Bochum. Keiner weiß warum. Ja. Jetzt kennen wir diese Regel alle.
Ja.
Und es ist natürlich für noch ein besonderes Spiel, auch aus natürlich aus sportlichen Gründen, aber eben auch aus privaten Gründen. Das ist dafür für Assistenztrainer Dirk Bremser.
Ja.
Na, mittlerweile seit Richtig. 40 Jahren, muss man sich mal reinziehen, im Profigeschäft. Ne? In Bochum geboren, in der C-Jugend, heute U13, angefangen beim VfL, dann 10 Jahre da gespielt, für einen Profi-Einsatz hat es nicht gereicht. Dreimal, glaube ich, im Kader
gewesen. Also in Bochum hat es nicht
Bochum,
gereicht.
In Bochum. Ja, danach ging die Karriere, dann ist nach Münster gegangen, hat dann Zweitliga-Aufstieg und dann Bundesliga und bla bla bla. Und dann ist dann natürlich noch die Trainerkarriere, die im Juli 2000 in Lübeck begann und dann ab 2001 in Lübeck in den Hafen der sportlichen Ehe mit Dieter Hecking führte. Ja. bis 20, also 19,
HSV war die
2019, 20 war die letzte gemeinsame Station. So lange haben die fast dauerhaft zusammengearbeitet und unglaubliche Erfolge da auch gefeiert mit Champions League, Viertelfinale, Pokal, DFB-Pokalsieg, Aufstiege, Klassenerhalt gesichert und so weiter mit den verschiedenen Clubs. Und diesen Dieter Hecking, also die beiden Kameraden, Dieter Hecking und Dirk Bremser, treffen sich dann am Sonntag auf getrennten Trainerbänken wieder. Das ist natürlich immer eine schöne Geschichte irgendwo, ne? Aber
geht ja auch um was.
Geht ja auch um was, ne? Sagt Bremser auch, also da muss jetzt keiner das Spiel kleinreden, ne? Das hat schon was dann bei das Spiel, ne? Und das ist dann die pikante Note noch dabei am Rande da, ne? Das letzte Mal, als sie sich getroffen haben, es gab schon mal, das war in Nürnberg, als Dieter Hecking da interimsweise den Cheftrainerposten da übernommen hatte, da hat Holstein gewonnen. Und also sind die Vorzeichen gut. Und da geht's für Bremse geht's auch immer um was in diesen Duellen irgendwo, ne? Weil es natürlich dann ein gutes Essen danach gibt. Vor allem aber heftige Telefonate, wo der Verlierer den Flachs des anderen ertragen muss. Ja, also das ist auch eine Zusatzmotivation noch für Holstein oder sollte eine Zusatzmotivation sein, dem Assistenztrainer diese Schmach zu ersparen.
Das ist leider beidseitig. Die Motivation gibt es bestimmt auch Anne Kastropper.
Also Anne Kastropper ist der Name Dirk Bremser, ne? Wie gesagt, in Bochum gebürtig. Immer noch sehr geläufig. Also es gibt da so eine na, Ahnentafel wäre jetzt irgendwie zu viel ausgedrückt. Mir fällt jetzt gerade nicht der richtige Ausdruck ein, die da im Nachwuchsleistungszentrum aufgehängt wird. Da sind dann, werden so Namen aufgeführt, die es aus der Bochumer Nachwuchsriege in den Profifußball geschafft haben.
Die Hall of Fame des Bochumer
Nachwuchses. Genau, von der Kastrupper in die große Welt geschafft haben. EK Günduan, Goretzka, Atalamek, Franz Josef Tenhagen und so weiter und so weiter. Und Dirk Bremser. Ja. Und deshalb gibt es da eine gewisse Verbundenheit, aber für Bremse ist eigentlich ein Spiel gegen den Verein seiner Geburtsstadt mittlerweile auch nichts Neues mehr. Das hat er in seiner langen Karriere, gerade als Trainer hat er das schon öfters erlebt, diese Nummer des Privatduells mit Dieter Hecking ist da schon vorrangig, aber immer noch unterrangig über dem, was eigentlich auf dem Spiel steht am Sonntag, sportlich, tabellarisch.
Ja.
Moralisch.
Alles. Dieses Spiel hat alles.
Alles.
Sind mal gespannt, wie es sich das nachher auf dem Platz tatsächlich darstellt. Also bin ich wirklich gespannt.
Ich auch. Unterhaltungswert ist übrigens völlig, völlig unwichtig.
Ja.
Es gilt die alte Losung in dem Spiel, Ergebnis gleich Erlebnis.
So sieht's aus.
Ja.
So sieht's aus. Mal gucken, wie sich das darstellt. Bochum ja auch noch mit zwei Winterneuzugängen. Tom Kraus aus Luton, nach einem halben Jahr schon wieder aus England, musste der aus England weg, hat irgendwie einen Koller gekriegt. Hat unter Hecking schon in Nürnberg gespielt, daher kam wahrscheinlich da der Kontakt ausgeliehen. Und Yorgos Mazouras, Griechenlands Fußballer des Jahres 2021 und 2022.
Okay.
Stürmer von Olympiakos Piräus. Tatsächlich war der Kapitän, 47 Länderspiele, fast 280 Spiele für Olympiakos. Also der weiß, wie es geht. Ein Flügelstürmer. Da darf man auch gespannt sein, wie der jetzt da einschlägt. Bochum wollte ihn wohl schon die beiden Transferperioden vorher holen. Jetzt hat es dann im Winter geklappt. Das ist durchaus Qualität, die da nochmal dazugekommen ist. Also Bochum ist jetzt auch wenn sie Tabellenletzter sind, alles andere als Laufkundschaft und das wird wirklich ein hartes Spiel für beide Seiten.
Deshalb stellt sich auch die Frage des Favoritendaseins oder Außenseiterdaseins in diesem Spiel auch nicht. Holstein ist jetzt nicht der krasse Außenseiter wie in München, aber ein Verein wie VfL Bochum, die gefühlt seit 100 Jahren entweder erste oder zweite Liga spielen, die sind einfach schon allein aufgrund der Historie einfach favorisiert. Aber auch das ist ja, auch als Außenseiter darf man gewinnen gewinnen.
Spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Eben, also sobald genau der Ball da rollt, ist das völlig egal. Ne?
Dem aufmerksamen Zuhörer wird es auch nicht entgangen sein, dass wir heute auch kaum Statistiken verwendet haben, was wir sonst ja auch ganz gerne machen, weil auch das in diesem Spiel absolut uninteressant ist vor dem Spiel. Nach dem Spiel können wir uns darüber unterhalten, was vielleicht da zum Wohle oder zum Schlechten den Ausschlag gegeben hat, je nach Sichtweise des Betrachters irgendwo. Aber jetzt vom Spiel ist wirklich, es geht um Einstellung, es geht natürlich eine taktische Vorgabe, wird es geben, muss es geben vom Trainer, aber das sind diesmal tatsächlich Leitplanken.
Ja.
Also das Entscheidende ist, wie bereit bin ich im Kopf?
Genau, das ist es. Ne? Und dann vielleicht auch eher nicht das Risiko zu sehen, von Bochum überholt zu werden mit einer Niederlage, sondern die Chance zu sehen, den Bochum zu distanzieren und den Relegationsplatz zu erreichen mit einem Sieg. Das zu verankern und das wirklich mit dieser Herangehensweise, dieses Spiel dann auf seine Seite zu ziehen. Ich glaube, das wird entscheidend sein.
Das sollte man in Rückstand geraten, die Befürchtung, dass dann irgendwie die Systeme zusammenbrechen, muss man bei Holstein nicht zwangsläufig haben.
Manchmal hat man ja das Gefühl, es gehört zum guten Ton und zum Matchplan, dass man danach aufdreht.
So hat man wirklich manchmal den Eindruck. Es muss auch wieder ganz, ganz viel zusammenpassen, damit es dann gelingt oder so, aber da bin ich voll bei dir. Das muss die Einstellung sein in dem Spiel. Ne? Bis in den Haarspitzen konzentriert, logischerweise, aber wirklich, dass die Chancen sehen, nicht das Risiko. Ne?
Ja.
Also das wird spannend.
Das auf jeden Fall.
Und es braucht die Zuschauer einmal mehr. In München war ja auch wieder erstaunlich, 5.500. Ja. Offiziell eigentlich sind es 6.000 gewesen. Da sind immer diverse noch, die sich auf anderen Kanälen als den offiziellen Karten besorgen oder so. Das ist einfach super für so einen Verein wie Holstein Kiel da in München, dass da so viele Fans aufschlagen.
Ja.
So, und jetzt sind die Heimfans gefordert, ne? Bedingungslos mit allen legalen Mitteln, nicht was anderes wollen wir nicht. Aber schreien und klatschen, das wird gern genommen am Sonntag und das muss auch sein. Das ist ein richtiges, so stellt man sich einen Abstiegskrimi vor in der Konstellation und das wollen wir dann auch auf dem Rasen sehen.
So sieht's aus. Ne? Kann man sich genauso drauf freuen wie auf ein Spiel in München.
Ja, der Rasen muss brennen, sagen ja manche, da neige ich nicht so dazu. Da ist ja auch eine Rasenheizung da, also muss ja nicht irgendwie. Ne? Aber das ist ja auch mehr symbolisch gemeint irgendwo. Und aber man darf sich schon ein paar schneidige Zweikämpfe knackig geführt. Das wäre jetzt nicht das schlechteste Rezept wahrscheinlich in diesem Spiel.
Ja. Darauf wird es auch in hohem Maße ankommen, das glaube ich auch.
So sieht's aus.
Und zwar überall auf dem Platz.
Ja.
Also natürlich die entscheidenden Duelle, aber auch die, wie soll man sagen, eine gewisse Grundlage dadurch zu haben, dass man wirklich überall präsent ist.
So ist es.
Und da ist, im Kopf da ist und auch körperlich.
Sonntagnachmittag ist auch irgendwie so eine Traditionszeit aus den 1960ern, hat man so den Eindruck. Ne?
Ja, das stimmt.
15.30 Uhr Sonntagnachmittag, ja. Komisch irgendwie, ja. Aber... ist halt so, ne?
So sieht's aus. Mhm. Das einzige Spiel, keine Konferenz. Alle Augen auf dieses Spiel, wer an diesem Tag Bundesliga verfolgt.
Genau.
Auch das mit dazu untermauert dann vielleicht den Stellenwert. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Spannend.
Das auf jeden Fall. Mhm. Sonntag, 15:30 Uhr. Bei uns natürlich im Live-Ticker und abschließend danach dann mit Spielbericht, Statistik, Noten, Nachspielzeitkommentar, in allem drum und dran. Nächste Woche dann hier auf die Ohren. Gucken wir mal.
Hoffentlich mit positiven Attitüden.
Ja.
Da würden wir uns ja ein bisschen freuen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, natürlich, natürlich. Es macht es ja auch schöner, wenn da bis zum Ende wirklich noch die Hoffnung und der Glaube da ist. Für alle.
Naja, und jetzt ist es natürlich auch so, jetzt geht es noch nicht in die Crunch-Time, aber jetzt biegt man in eine mindestens vorentscheidende Saisonphase ein und dann müssen wir dann auch dürfen wir auch mal die lokale Brille gerne aufsetzen. Na, das werden wir dann auch tun.
Machen wir.
Alles klar.
Vielen Dank, Opa.
Sehr gern.
Euch da draußen schönes Wochenende mit Fußball. Ist ja noch ein kleines Einzelsportereignis. Über den Teich da, Super Bowl wird sicherlich auch für einige sehr interessant werden. Viel Spaß an diesem Sportwochenende und wir hören uns dann nächsten Mittwoch und gucken mal, was wir da zu berichten haben.
So sieht's aus.
Danke, danke. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao.